VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Wir wollen über Aufklärung reden, über Nachdenken selbst reden vielleicht auch, Nachdenken in der Politik, innerhalb der Berufspolitik. Fragen sind natürlich zugelassen, aber bitte vielleicht eher gen Ende. Wenn aber jemand das Gefühl hat, der muss jetzt unbedingt was dazu sagen, überhaupt kein Problem. Ich würde nicht so gerne eine Podiumsdiskussion draus machen. Wenn es aber sich dazu entwickelt, kann ich es auch nicht ändern. Wir sind Aktionskünstler, wir sind in der Echtzeitinszenierung unterwegs und das kriegen wir schon hin. Aber bitte nicht beleidigt sein, wenn ich erstmal unterbreche oder weiterleiten will oder Fragen, die jetzt an das Zentrum gerichtet sind oder an mich, auch eher ans Ende, wenn es geht, wenn es okay ist für jeden. Ja? Oder gibt es da jetzt schon Gegenstimmen? Wir leben in einem demokratischen Land, aufgeklärt, demokratisch. Bin ich zu leise, ja? Na gut, guten Abend. Hallo Frau Katrin Göring-Eckardt, wir können uns einfach setzen, wir machen es ganz locker, wir trinken aus der Flasche, haben wir gerade gesagt. Ich habe einen extrem trockenen Mund, weil ich, wie gesagt, gerade bei Raubtieren war und das Ende der Aufklärung gefeiert habe mit Tieren gemeinsam. Schön, dass Sie hier sind, wir können uns gerne setzen.
Wir können uns setzen. Ja. Es gibt hier auch noch, darf ich das technisch sagen, es gibt hier vorne auch noch so ein paar Sitz- oder Bodenplätze, weil da hinten noch Menschen stehen. Die vielleicht stehen wollen, das kann auch sein, Freitagabend würde ich jetzt, genau, aber es wäre noch möglich.
Es gefällt mir schon sehr, dass Sie auch anfangen mit zu moderieren, das ist genauso gedacht, so haben wir es gestern auch gemacht, eigentlich haben sich die Gäste unterhalten und ich habe ab und zu mal unterbrochen, erschöpfterweise. Also fühlen Sie sich frei, auch selbst Fragen ins Publikum zu stellen, falls Ihnen eine einfällt. Ich fange aber trotzdem jetzt ganz klassisch wie in so einer Talkshow mit einer knackigen Eingangsfrage an. Frau Katrin Göring-Eckardt, warum fliegen die Flüchtlinge eigentlich nicht?
Am Geld kann es nicht liegen. Also, weil, wenn man sich anguckt, wie viel ein Schlepper kostet und wenn man sich parallel anguckt, was ein Flugticket kosten würde, dann stellt man fest, das ist ein Verhältnis von, ich weiß nicht, was zurzeit ein Flug nach Istanbul, wahrscheinlich ist das gerade ganz billig, weil nicht mehr so viele Leute nach Istanbul oder in die andere Richtung fliegen. Das vielleicht kostet vielleicht ja mal, 100 Euro.
Vielleicht kann ja mal jemand googeln nach dem günstigsten Preis schnell, von genau. Istanbul nach Berlin.
Istanbul-Berlin wird, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Es kommt ja auch drauf an, was man so bucht. Aber die Schlepper kosten nach wie vor zwischen 1.500 und vorgestern habe ich einen Jungen getroffen, der hat mir erzählt, er hat 7.000 Euro bezahlt für die Schlepper auf der Flucht, einen 16-Jährigen. Also insofern, am Geld kann es nicht liegen. Es liegt an der EU-Richtlinie, die ihr unten auch veröffentlicht, aufgeschrieben habt. Ein Pilot oder eine Fluggesellschaft oder eine Stewardess, je nachdem, muss zwischen 1.000 und 5.000 Euro Strafe zahlen, wenn sie jemanden mitnimmt, der kein Aufenthaltsrecht hat. Bin ich jetzt sozusagen diejenige, die etwas verkündet, was ich selber absurd finde. Und wenn man sich mit Flüchtlingspolitik beschäftigt, so wie ich das schon seit längerer Zeit als der tue, von dem Moment an, wo alle über Welle und Flut und sowas geredet haben, ich habe ganz andere Vorstellungen, wenn ich an Welle und Flut denke und finde das eine der blödesten Wortwahlen, die wir haben. Und trotzdem ging es auch mir so, dass es erst eine ganze Weile gedauert hat, bis ich mir diese Frage nochmal gestellt habe. Wieso fliegen die nicht einfach? Also ich kann mich erinnern, dass ich auf der Fluchtroute war und immer an den verschiedenen Stationen unterwegs war. Und mittendrin blitzte auf einmal diese Frage auf. Warum laufen hier eigentlich alle durch den Dreck und rennen von Station zu Station und laufen durch Zelte, um zu der Zeit, glaube ich, 5-mal registriert zu werden, immer wieder von vorne, immer wieder auf irgendwelche Zettel geschrieben zu werden, die keiner aufgehoben hat. Und das ist ehrlich gesagt ganz eigentümlich, dass diese Frage erst relativ spät auftaucht.
Wann tauchte die Frage für Sie auf zum ersten Mal? Haben Sie da eine Erinnerung dran?
Also ich weiß natürlich, dass ich wusste auch vorher, dass es so war. Und ich habe auch vorher mit politisch darüber geredet, Anträge gestellt und so weiter. Und trotzdem war es erst der Moment, als ich selbst auf dieser Route stand und die Leute laufen sah. Und alte Leute laufen sah mit einem Rollstuhl oder keine Ahnung, und Kinder laufen sah und schwangere Frauen laufen sah, die kleine Kinder geschleppt haben und sowas alles. Und da war der Moment, wo ich dann wieder dachte und ganz praktisch dachte, das ist irre, was wir da machen. Wieso fliegen die nicht einfach? Das war irgendwann im Herbst letztes Jahres.
Bevor wir vielleicht an der Frage uns weiterhangeln, jetzt erstmal den Teil, den wir auch gestern versucht haben. Wir hatten gestern einen Dramaturgen da, einen sehr bekannten Karl Hegemann von der Volksbühne und die Hausautorin des Gorki, und haben uns aus dem Kunstraum heraus erlaubt, gemeinsam mit diesen Gästen die Aktion zu deuten. Ich glaube, deutlich interessanter ist eine Theaterkritik aus der Politik, ein erster theaterkritischer Impuls Ihrerseits. Was haben Sie da unten gedacht, gespürt?
Darf ich es auch so als Mensch beantworten? Also ich finde jetzt die Theaterkritik aus der Politik ist mir
gerne
zu doll.
Gerne auch als Mensch, ja.
Ja, so. Ich sage erst mal eine Assoziation. Als ich da stand, habe ich wieder gedacht, wie schrecklich ich immer diesen Bären schon fand, der eingesperrt war. Als kleines Kind, ich konnte nicht in den Tierpark gehen. Meine Eltern haben irgendwie später mal gesagt, ich habe jedes Mal furchtbar angefangen zu schreien, weil der Bär am Tierparkeingang eingesperrt war in so einen viel zu kleinen Käfig. Und das kann ich auch nicht wegtun. Diese Assoziation habe ich nach wie vor. Und meine eigenen Kinder sind nie in dem Tierpark gewesen, so, weil ich das nicht konnte. Und das andere ist, dass ich dann immer versuche, intellektuell verstehe ich das, was die Aktion bedeutet. Und ich finde es trotzdem einfach schrecklich. Und die Situation ist schrecklich, deswegen muss ich auch die Aktion schrecklich finden. Trotzdem geht es für mich über die Grenze. Und dann kann ich deuten und deuten und deuten. Das kann ich auch ein paar Stunden machen. Und heute Morgen bin ich schon damit aufgewacht, dass ich heute Abend hierher gehen werde. Und natürlich, also ich bin ja Politikerin. Mir haben ganz viele Leute gesagt, Katrin, das kannst du nicht machen, du kannst niemals dahin gehen. Mein Umfeld, das Umfeld hat gesagt, auf keinen Fall kannst du dich mit dieser Aktion jetzt und so, was sollen die Leute denken? Und ich habe gesagt, naja, was sollen die Leute denken, ist mir jetzt eigentlich erstmal egal. Natürlich gehe ich dahin und diskutiere darüber und sage auch, dass ich es nicht grenzwertig, sondern über die Grenze gehen finde. Aber es gibt wahrscheinlich wenige Dinge, die in einer Zeit, in der das Thema ja immer so weiter in den Hintergrund gerät, so viel Aufmerksamkeit schaffen und so eine einfache Frage stellen und auf krasse Weise beantworten. Insofern, klar, die Kunst ist frei, soll sie sein, und alles das muss möglich sein. Und ich kann trotzdem schwer atmen, wenn ich das sehe und darüber rede sozusagen.
Ja, das Wort Grenze kam gestern natürlich auch sehr schnell. Grenzen der Kunst, eine ganz klassische Frage. Also die Frage nach der Grenze zwischen Kunst und Politik ist die Frage, die uns im Zentrum von Anfang an umtreibt oder ein Grundmotiv ist. Wir gehen auf eine Suche, eine Art Forschungsreise in einem Niemandsland und versuchen, Zugänge zwischen Fiktion und Realität zu finden. Und auch hier merke ich jetzt schon, es ist für mich eine viel interessantere Frage, nichts aus dem Kunstraum heraus zu fragen, wo ist die Grenze der Kunst? Karl Hegemann hat es beantwortet mit, die Grenze ist da, wo die Verantwortung beginnt. Die Verantwortung für was auch immer, das war noch sehr abstrakt, meiner Meinung nach. Aber interessanter ist für mich auch hier die Frage, weil gestern kam da eine Ablehnung, gibt es eine Grenze zwischen Politik und Kunst, beziehungsweise wo beginnt innerhalb der Politik Kunst oder kann dort Kunst beginnen? Gibt es Kunst in der Politik?
Naja, hoffentlich. Also hoffentlich, Kunst hat ja zwei Dimensionen. Das eine ist, etwas können, etwas darstellen können. Also wenn ich an Politik und Kunst denke. Und es hat eben auch die Dimension der Freiheit und des Grenzenüberwindens. So, und von daher wäre für mich jedenfalls die Hoffnung, dass es das gibt und dass es mitunter auch gelingt, die Freiheit, Grenzen zu überwinden, auch politisch zu ertragen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu nutzen. Und das ist ja so eine der, ich glaube, so eine der schwierigsten Sachen, wenn man es länger macht oder wenn man glaubt, man kann es dann, nochmal neu anzufangen und nochmal neu sich daneben zu stellen und zu sagen, wir haben das alles jetzt ganz oft beredet, wir haben alle Paragraphen 10-mal durchgewalkt und wir haben alle Möglichkeiten mit allen Experten besprochen und gibt es doch noch eine andere. Und ich würde sagen, dann fängt Kunst an. Also wenn man das schafft, noch eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz andere Form, eine ganz andere Idee zu denken oder auch nur aufzuspüren. Manchmal ist die ja längst da, manchmal ist sie im Raum, manchmal begegnet sie einem im Treppenhaus oder wo auch immer, weil jemand einen Halbsatz sagt. Und diese Aufmerksamkeit noch zu haben oder diese Offenheit oder dieses Wollen, nochmal neu nachzudenken, das steht daneben, das haben wir alles schon mal erlebt. Also dann und dann haben wir das ja alles immer schon mal erlebt und dann haben wir die und die Antwort gegeben und wir leben aber in einer Zeit, die ganz anders ist. Und wir leben immer in einer Zeit, die ganz anders ist. Und deswegen ist so diese Frage, ob das gelingt, Grenzen zu überwinden und durch das Grenzen überwinden Verantwortung zu übernehmen. Die können wir, glaube ich, nicht oft positiv beantworten, aber ich hoffe oft genug.
Sie haben einen Fotografen mitgehabt, das ist, passt sehr gut zu dieser Frage. Herr Erik Marquardt, dessen Bilder ich auch zufällig kenne. Und Sie haben vorhin auch darauf hingewiesen, dass Sie diese Bilder in sich tragen oder so ähnlich haben Sie es ausgedrückt, die er gemacht hat in Indomeni, die ich kenne und die sehr ikonisch wirken. Machen diese Bilder was? Also Sie waren ja da und vor Ort und haben sich es mit den eigenen Augen angeguckt und dann haben Sie sich diese Bilder angeguckt. Wo ist der Unterschied zwischen den Bildern und das, was Sie dort mit den eigenen Augen gesehen haben?
Ich weiß gar nicht, wo Erik jetzt ist. Der hat sich versteckt hinter der Säule. Da hinten ist er. Er ist wirklich ein großartiger Fotograf und der einer der allerbesten Flüchtlingshelfer, die ich kenne, weil er es geschafft hat, die Menschen, die er getroffen hat, zu einem Lächeln zu bringen. Und es ist völlig egal, in welcher krassen, schwierigen, zum Teil ja aussichtslos scheinenden Situation die waren. Und einerseits sind es die Bilder, aber daneben zu stehen und zu sehen, was die Kamera schon allein ausmacht, das war sehr großartig. Und das, was wir auf den Bildern sehen, ist ja das wirkliche Leben. Das ist ja auf der einen Seite die Flucht, die schrecklich ist und furchtbar ist. Und auf der anderen Seite der Moment, wo Menschen ganz bei sich sind, wo Kinder sich freuen, dass jemand in diesem Augenblick Aufmerksamkeit für sie hat. Und es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, dann hinterher lauter Bilder zu haben, wo eigentlich fröhliche Menschen drauf sind, die im Schlamm versinken und nicht wissen, was aus ihnen wird. Und diese Spannung oder dieser irrsinnige Widerspruch, den kann man an den Bildern sehen, die ja zum Teil richtig ikonografisch sind. Und das ist auch das, was mich daran so bewegt, weil das sind Menschen, die ja tatsächlich ein ganz normales Leben hatten, wieder haben wollen und auch auf dieser Flucht, die zum Teil Monate dauert, zum Teil Jahre dauert, für manche ein bisschen kürzer ist als Monate, trotzdem diese ganz normale Lebenmomente haben. Und das ist das Großartige daran. Und es ist auch gut zu wissen. Also nicht, dass die jetzt, dass man den Eindruck hat, das ist was ganz Fröhliches, diese Flucht, aber zu sehen, Väter versuchen ihren Kindern Spaß zu machen und irgendwas Lustiges zu erzählen, sodass sie lachen können, obwohl sie ihnen noch nicht mal ein anständiges Bett in dieser Nacht anbieten können. Oder Mütter spielen mit ihren Kindern so, wie das alle Mütter tun. Und sie spielen mit ihnen, was weiß ich, mit einem Luftballon oder mit nichts, einfach nur mit den Händen, mit den Fingern, mit einem Reim oder irgendwas. Und das sind so diese Fluchtmomente, die eben klar machen, das sind nicht die Flüchtlinge. Ich habe so ein Erlebnis mit meiner 6-jährigen Enkelin gehabt, das es nochmal sehr deutlich gemacht hat. 1. Klasse und die Aufgabe war, wir suchen Worte mit F. Und dann war irgendwie, sie heißt Frieda, also Frieda. Und dann kam Fliege und Frosch und ich weiß nicht was alles. Und wir kamen gerade von der Anti-Nazi-Demo in Erfurt. Da muss man oft demonstrieren gegen die AfD und Nazis und so. Und wir kamen daher. Und also sage, und sie wollte erklärt haben, warum wir da demonstrieren und so. Und also sage ich dann, Frieda, Wort mit F, Flüchtling, wie wäre es denn damit? Und dann war irgendwie so kurz Schweigen und sie überlegte. Und dann sagt sie, nee, das geht nicht. Bei uns heißen die Yassin und Aidan. Und meinte die beiden Kinder in ihrer Klasse. Und das ist so ein, die hatten halt einen Namen. Das war nicht eine Gruppe mit F und nicht die Flüchtlinge, sondern das waren halt Menschen, Personen mit einem Namen, mit einer Geschichte, mit einem Gesicht, mit Aussehen und so weiter. Und es, manche wissen vielleicht, dass ich nicht nur Theologie studiert habe, sondern auch in meiner Kirche sehr verankert bin. Und es gibt diesen einen biblischen Satz, der das ziemlich gut ausdrückt, finde ich. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und in dem Moment ist der Mensch eben ein Mensch, indem er einen Namen, Gesicht hat, eine Persönlichkeit hat und nicht mehr irgendeine Gruppe von irgendwas ist.
Ja, Sie waren, haben es ja schon erwähnt, Präses der Evangelischen Synode, ist der richtige Ausdruck, glaube ich, bis 2013. Die Frage wollte ich eigentlich erst später stellen, aber Sie haben es ja gerade erwähnt und dann kann ich das vielleicht auch verkürzen. Ich wollte von den Bildern und dem Versuch, Bilder in sich zu tragen, das ist ja eine urchristliche Handlung, Ikonen zu erschaffen, um sie in das kollektive Unterbewusstsein zu stellen, damit wir sie alle in uns tragen und alle gemeinsam immer wieder anschauen, im Unterbewusstsein vielleicht. Spiritualität in der Politik, geht das überhaupt oder haben Sie Momente im Berufsalltag, in dem Sie das Gefühl haben, diesen Zugang, den ich gerade versuche zu beschreiben, zu haben?
Ich würde sagen, es bleibt nicht aus. Das ist nichts, was man oder was ich plane. Das ist nicht irgendwie so ein nach dem Motto immer um 11.26 Uhr bedenke ich jetzt, dass ich so aufgewachsen bin, lebe, glaube, wie auch immer. Aber das passiert natürlich, das kommt zwischendurch, also so wie mir dieser Satz eingefallen ist, als ich diesen hochpolitischen Satz meiner Enkelin gehört habe, so passiert mir das natürlich zwischendurch auch. Also diese Frage vom Fremdling, die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen, die biblischen Geschichten, natürlich auch das Einreden von Pfarrern, Bischöfen, so die gar nicht umhin können, das immer wieder zu thematisieren. Aber in meinem eigenen politischen Leben ist es, nee, in meinem eigenen Leben, das ist, glaube ich, kann ich auch nicht unterscheiden. Ich kann ja nicht sagen, wenn ich aus dem Haus gehe, bin ich dann Politikerin oder so. Das funktioniert ja nicht. Sondern in meinem Leben spielt das immer wieder eine Rolle und das gehört halt zu mir und dazu gehören auch solche Momente. Aber wie soll ich sagen, ich finde es jetzt auch gar nicht so besonders. Bei anderen ist es was anderes, was sie antreibt oder was sie umtreibt und bei mir ist es das, was so eine Heimat gibt und wo ich auch weiß, wo ich hingehöre und von da aus kann ich auch mit Sicherheit agieren. Und das Gute daran ist für mich, das wird für andere ganz anders sein, dass ich dahin auch zurückkehren kann. Also ich so dieses Gefühl, ich muss keine Angst haben, ich bin auch nicht alleine am Ende, das macht mich auch frei und sicher, beides gleichzeitig.
Wir standen vorhin hier vor diesem Bild und Ich habe dazu erzählt, dass die, ganz kurz nur, Philipp Ruch ist klar, genau, ich bin jetzt nur kurz überrascht, sag mal, warum sitzt du hier?
Ich flankiere dich kurz, wir sind, das muss man ganz kurz dem Publikum noch erklären, wir sind völlig aus der Puste, völlig durch, heute ist nämlich die Kritik des BMI gekommen, des Bundesinnenministeriums, und seither sind wir einfach fix und alle, weil jedes Mal, wenn die ein Stück von uns rezensieren, können wir eigentlich nicht mehr. Ich will Ihnen das ganz kurz vorlesen und dann natürlich eine Frage stellen. Und zwar, zu der Aktion sagte das Ministerium am Freitag, es handelt sich um eine geschmacklose Inszenierung, die auf dem Rücken Schutzbedürftiger ausgetragen werden soll. Und dann weiter, die gesetzlich vorgesehenen Einreisevoraussetzungen würden durch solche Aktionen nicht außer Kraft gesetzt. Zur Beantwortung der Frage, ob die Regierung diesen Flug aus der Türkei genehmigen wird oder nicht, liegen nicht genügend Informationen über den geplanten Flug vor. Wir haben die gestern dem BMI übermittelt, haben dann auch gleich jetzt aufgrund der Pressemitteilung nachgehakt, wo welche Informationen noch fehlen würden. Sie haben uns bisher keine Antwort gegeben, Sie reden wohl nur mit der dpa. Und also deswegen unser etwas desolater Zustand, wenn wir das ganz kurz verdeutlichen dürfen, in dem sozusagen wir jetzt sind. Frau Göring-Eckardt, ich habe eine ganz wichtige Frage. Sie haben das vorhin auch schon angedeutet oder erzählt, dass Sie also auf den Fluchtrouten waren. Auch die Bilder aus Lesbos, wo Sie ja wirklich am Strand Menschen, ne, also in Empfang genommen haben, willkommen geheißen haben, die auf diesem in dieser Situation so hier ankommen müssen. Sie sind ja Fraktionsvorsitzende oder Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen in einem überschaubaren, aber doch Machtbereich, ne? Kleiner Machtbereich. Es gibt einen größeren, der CDU, ja, den der SPD, die dieses Gesetz ja auch mitverantwortet hat. Wie ist das für Sie? Also die Frage, aus der Kunst kann man handeln. Aus der Kunst kann man sich mit dieser Lage auseinandersetzen, Widerstand aufbäumen, Schutzräume kreieren und sich also wie ein Tiger auf die Pfoten stellen. Wie ist das in der Politik? Also Sie sehen die Bilder, Sie wissen um das Massensterben und das Massenertrinken. Sie haben den direkten Zugang in den Bundestag und sozusagen auch, das tun Sie auch oft, der Regierung die Leviten zu lesen. Aber ich stelle mir das als ganz schreckliches Gefühl vor und ich wollte Sie fragen, wie Sie damit umgehen.